Ja, liebe Freunde, heute ist unser Ostervortag und das mitten drin in der Schöpfungsgeschichte. Wie ich mir das vorbereiten sollte, den Vortrag, habe ich mir zunächst gedacht, gut, wie verbinde ich das mit dem Osterthema, wie ergibt sich das? Naja, haben heute diesmal keinen wirklichen Ostervortrag. Aber es hat sich interessanterweise dann ganz zwanglos eine sehr intensive Verbindung zum Osterthema interessanterweise ergeben. Ich bin so mitten drin dann drauf gekommen, dass da eigentlich eine sehr intensive Verbindung drinnen ist. Also gerade zum Kerngedanken des Ostergeschehens, also zum Auferstehungsgedanken, ist eine sehr starke Verbindung. Und zwar gerade an der Stelle, wo wir jetzt in der Besprechung stehen. Wir stehen ja immer noch ziemlich am Anfang, also wir haben das letzte Mal so in etwa fertig gebracht, den ersten Satz in Wahrheit. Also wir hatten dieses Bereshit einmal besprochen, dieses Bereshit, diesen Anfangszustand, in dem so keimhaft eigentlich alles schon bildhaft drinnen ist. Wir haben unterscheiden gelernt, da drin zwei verschiedene Komponenten, wenn man so will. Einerseits so etwas innerlich Regsames, Tätiges, in dem sich also ausdrückt die Seelentätigkeit, die schöpferische Seelentätigkeit der Elohim. Andererseits etwas, was mehr äußerlich in Erscheinung tritt. Dieses innerlich Regsame hat mehr mit dem Laut R, mit dem R zu tun, mit dem Resch im Hebräischen. Und das mehr nach außen Erscheinende mit dem Shin, mit dem She, in dem Bereshit. Und wir haben dann gesehen, wie der Prozess insofern weitergeht, als diese beiden Komplexe sozusagen dann wirklich voneinander geschieden werden, was ja auch in der Übersetzung dann herauskommt: im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Also der Himmel und die Erde, das sind eigentlich Repräsentanten jetzt dieser zwei verschiedenen Kräfte. Und zwar der Himmel interessanterweise Hashamayim mit dem Jin drinnen ist mehr das nach außen Erscheinende, das nach außen sich Kundgebende, das nach außen Strahlende, wenn man so will. Mit dem She verbunden zunächst ja hauptsächlich das Wärmeelement, das Feuerelement im Hebräischen. Also es ist noch kein wirkliches Erscheinen im Sinne von Lichterscheinung zum Beispiel. Vom Licht ist überhaupt noch nicht die Rede. Also man muss das sehr reduzieren, dieses nach außen Erscheinen reduzieren auf ein nach außen Strahlen der Wärme im Grunde. Das ist es. Also das, was hier als Himmel zunächst erscheint, ist etwas, das Wärme nach außen strahlt im Grunde, nichts anderes. Und Haaretz, die Erde, ist das im Inneren Regsame. Also da ist eine innere seelische Triebkraft, wenn man so will, etwas, was sich im Inneren regt, aber was noch nicht deutlich in einer bestimmten Form sich nach außen offenbart. Also das, was sich wirklich nach außen offenbart, das ist der Himmel, und der offenbart sich also in der strömenden Wärme zunächst, in nichts anderem. Wir haben dann das letzte Mal auch versucht, genauer zu charakterisieren das Wesen der Elohim, so wie es die hebräischen Eingeweihten eben aufgefasst haben, wie sie es hellseherisch erlebt haben und hineingelegt haben in die Bezeichnung auch. Das ist ja das Wunderbare dieser hebräischen Schrift, dieser hebräischen Sprache, dass da eben die hebräischen Eingeweihten hineingeheimnist haben, eben diese ganzen Bilder, die der Hellseher erlebt und die, wenn man dieses Bild lebendig macht, auch für den Nicht-Hellseher einen gewissen Eindruck geben, wie sich das ausnimmt im hellsichtigen Erkennen. Wobei wir immer wieder eher feststellen dabei, dass diese Bilder zunächst sehr verschwommen natürlich sind und vieles bedeuten können, wenn wir nicht den Zusammenhang kennen, in dem sie stehen. Aber das ist typisch für Imaginationen. Also reine Imaginationen allein sagen noch gar nichts aus. Das kann alles Mögliche sein. Also wenn nicht Inspiration zumindest dazu kommt, dann ist das Bild sinnlos im Grunde. Oder kann sehr leicht missdeutet werden. Also man braucht beides zusammen. Und in der hebräischen Sprache kommt das eben dadurch zusammen, dass das begriffliche Element zusammenstimmt sehr gut mit dem bildhaft-imaginativen Element. Das begriffliche Element bringt also mehr das Inspirative hinein in den Text und der Charakter der Laute bringt mehr das Bildhafte. Und das passt gerade im Hebräischen sehr gut zusammen. Und auf diese Art haben wir uns also auch versucht, dem Wesen der Elohim zu nähern. Wenn ich das also kurz wiederholen darf, es beginnt vokalisch, also mit einem Aleph. Das Aleph selber, das A, ist aber noch kein Vokal im Hebräischen, wie wir wissen, aber es kann vokalisiert werden durch die Punktel. Und in dem Fall wird so vokalisiert, dass es als Ä gesprochen wird, also als ein AE eigentlich, also dieser Doppelvokal, wenn man so will. Also es ist weder ein reines A noch ein reines E, sondern es ist die Mischung. Und es hat der Herr drinnen aus dem A das sich Offenbarende, das sich Öffnende, im E aber zugleich auch das sich selbst Spürende, das was Selbstbewusstsein gibt. Also es ist beides drinnen. Und daher, eigentlich wäre es besser und dem Bild entsprechender, wenn man es auch also in die deutsche Umschreibung mit Ä schreiben würde, weil in der Regel werden die Elohim ja mit E geschrieben, also mit einem deutschen E. Und das ist aber nur die eine Seite. Da ist zwar das Selbstbewusstsein der Elohim drinnen, aber nicht dieses sich öffnen, sich offenbaren und dadurch eigentlich überhaupt erst die Schöpfung hervorbringen. Dann das L, das drinnen ist. Elohim im L. Im L liegt drinnen etwas ganz Lebendiges, sagten wir. Also das L ist überhaupt der lebendigste Konsonant. Da muss die Zunge ganz beweglich werden. Das muss ganz, ganz beweglich gesprochen werden. Ist also ein Ausdruck der Lebenskraft, wenn man so will. Also etwas ganz innerlich Lebendiges ist da drinnen in den Elohim. Das L ist vokalisiert, wieder durch ein Punktel über dem Zeichen angedeutet, oder beziehungsweise so fast neben dem Zeichen, weil das L, das Lamed, das weist über die Zeile hinaus ausnahmsweise einmal. Also das ist das dritte Wort, Elohim, und wenn man erster Buchstabe des X-artige ist, das Aleph, und dann kommt dieses, was ein bisschen wie ein Siebener ausschaut, das ist das Lamed. Das ist das L. Und wenn man schaut, ist da ein Punktel daneben. Schon fast über dem nächsten Buchstaben darüber. Also es hat oben so ein Strichel, das gehört aber noch zum Lamed selber dazu. Und das Punktel oben, das gibt an, dass es als O gesprochen wird, also vokalisiert wird. Also Elohim. Und im O, das ist der Sympathielaut. Also das liebevoll sich verbinden mit dem Ganzen. Im O ist die Sympathiegeste drinnen. Und das Ganze wird dann noch beseelt durch den Hauch, durch das He, durch das H, das folgt als Buchstabe jetzt. Also neben dem Lamed, das ist das H, das He eigentlich, also hebräisches He. Und H bzw. He hat etwas mit dem Atem zu tun und im Atem lebt am stärksten das Seelische. Es ist ein Bild für die Seelenkräfte. Also so, dass wir haben insgesamt in den Elohim ein im beseelten Atem sich selbstbewusst offenbarendes, liebesvolles Gefühl aufquellenden Leben. So habe ich es zusammengefasst einmal. Nicht wahr? Also im A, E, Offenbarung, aber selbstbewusst gleichzeitig. Im L, das Leben drinnen. Im O, die Sympathie und Liebeskräfte. Und im H, das ist das Ganze beseelt noch. Das drückt so ein bisschen das Wesen der Elohim aus. B Bild kann man jetzt nur im uneigentlichen Sinn sagen, es ist mehr ein Spüren, welcher Seelenzustand da waltet in den Elohim. Also wir haben jetzt keine besondere Vorstellung davon, wie die aussehen, diese Elohim, sondern, aber wir haben eine sehr starke Empfindung, denke ich, dafür, sozusagen, wie ihre Seele beschaffen ist, wie ihr Charakter beschaffen ist, wenn man so will. Das ist auch interessant, dass also manche Bilder wirklich eher wie äußere sinnliche Bilder fast sind. Dieses Bereshit, das war eigentlich sehr deutlich, diese Blase, dieser Ball, in dem sich da was abspielt. Das kann man sehr schön in äußeren Formen zeichnen. Da ist es viel stärker das innige innere Erleben, das innig innere Erleben, das uns das Wesen der Elohim offenbart. Und das ist durchaus charakteristisch auch, dass sie nicht in einer festen äußeren Form sich offenbaren, obwohl sie ja Geister der Form sind. Nicht wahr? Die Elohim gehören zur Hierarchie der Geister der Form. Aber dass sie Geister der Form sind, heißt, dass sie formende Kräfte entwickeln. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie selber so eine bestimmte Form haben, sondern sie formen die Schöpfung eben. Sie prägen der Schöpfung sehr markante Formen auf. Das werden wir dann eben jetzt weiter verfolgen. Und wir haben das letzte Mal auch davon gesprochen, was sich diese Elohim, diese sieben Elohim, diese Siebenheit der Elohim als Ziel gesetzt hat. Sie haben sich das Ziel gesetzt, ein Bild ihrer selbst zu schaffen. Aber ein Bild, in dem sozusagen jetzt das in einem Bild vereinigt ist, was bei ihnen auf sieben Wesenheiten verteilt ist. Das wollten sie in einem Bild zusammenfassen, könnte man sagen. Also in einem Bild vereinigt das, was die Kräfte der sieben Elohim sind. Und jeder der sieben trägt etwas bei dazu. Und indem sie dieses Bild hervorbringen, das heißt, indem sie den Schöpfungsprozess in Gang bringen und weiterführen, steigen sie selber auch in ihrer Entwicklung auf. Also ihre Kräfte reifen daran. Sie machen selber eine geistige Entwicklung durch, indem sie diese schöpferischen Taten vollbringen. Und das ist insofern auch ein wichtiges Beispiel für uns, weil als geistiges Wesen kann man sich im Grunde überhaupt gar nicht anders weiterentwickeln, als dadurch, dass man schöpferische Taten vollbringt. Im Grunde. Das ist der Kern dessen, der uns wirklich weiterbringt. Indem man nur routinemäßig irgendwas tun, fördert es unsere geistige Entwicklung noch nicht. Also wir müssen wirklich schöpferisch, kreativ tätig werden. In irgendeiner Form, das kann auf verschiedensten Gebieten sein. Sicher ist das Künstlerische besonders prädestiniert dazu, aber wenn ich denke, wo Rudolf Steiner spricht von der moralischen Fantasie zum Beispiel, also durchaus auch auf dem moralischen Gebiet sind wir heute sehr gefordert, schöpferisch tätig zu sein. Also heute genügt es für die moralische Entwicklung, für die ethische Entwicklung der Menschheit nicht mehr irgendwelche vorgegebenen Regeln einfach nur zu befolgen. Du sollst nicht, du darfst nicht, das ist alttestamentarisch im Grunde. Und das genügt heute nicht mehr. Das heißt nicht, dass diese Regeln jetzt nicht mehr gültig sind, aber sie sind einfach, sie reichen nicht mehr aus. Unser modernes Leben ist auch viel, viel komplexer geworden und stellt viele, viele neue moralische, ethische Forderungen auch an uns. Und da wird uns jetzt nicht mehr von den Göttern gesagt, du musst, du sollst dieses oder jenes, sondern wir sind aufgerufen, hier selber schöpferisch, kreativ tätig zu werden. Und in Wahrheit wird es in der Zukunft immer mehr so sein, dass die Menschen nur dann wirklich moralische Menschen sind, wenn sie das aus eigenem Antrieb, aus innen her wollen, nicht weil sie von außen her irgendwelche Regeln darüber gestillt bekommen. Und auch, man merkt es ja heute schon, also auf die Jugendlichen wirkt nicht, dass man ihnen irgendwelche Regeln vorsetzt, sondern wenn etwas wirkt, das ist das eigene Beispiel, das man geben kann. Nicht wahr? Wenn man ihnen vorangeht und ihnen einfach zeigt, ohne viel Worte zeigt, wie das etwa sein könnte, dann beeindruckt sie das immerhin. Dann nehmen sie so einen Menschen zumindest ernst und haben einen gewissen Respekt davor. Und sagen, gut, da kann ich mich vielleicht orientieren daran. Aber indem ich ihnen irgendwelche Regeln vorsetzt, das wischen sie weg. Und mit einem gewissen Recht wischen sie es weg, weil es einfach nicht mehr genügt. Man muss halt nur schauen, dass die Übergangsphase funktioniert irgendwo. Also es kann natürlich auch nicht sein, dass wir jetzt alles einfach abschaffen, alles Alte, und das Neue ist aber noch nicht da. Wir sind also in einer sehr schwierigen Übergangsphase diesbezüglich. Aber es wird immer wichtiger werden, gerade auch diese moralische Fantasie, und in der moralischen Fantasie lebt absolut Schöpferisches. Also das ist vielleicht sogar das Wichtigste für die Zukunft. Also auf vielen Gebieten können wir das tun, und das fördert unsere eigene geistige Entwicklung. Alleine das. Und so ist es in einem halt kosmischen Maßstab auch bei den Elohim gewesen. Sie haben, indem sie diesen Schöpfungsprozess vollzogen haben, selber eine ganz starke Entwicklung durchgemacht. Diese Entwicklung gipfelte einerseits darin, dass sie überhaupt ihr unterstes Wesensglied hinopfern konnten, nämlich das Ich. Bei den Elohim ist also das Ich das unterste Wesensglied. So wie es bei uns der physische Leib ist, so ist bei ihnen das Ich eigentlich das Äußerlichste, könnte man sagen. Ist für uns sehr schwer vorstellbar, ist kein Wunder, dass man dann kein äußeres Bild von den Elohim machen können. Aber sie waren am Ende dieses Schöpfungsprozesses, also am Ende des 6- oder 7-Tage-Werkes, so weit, dass sie ihr Ich hinopfern konnten. Und sie haben dadurch etwas erreicht. Sie sind aus dieser Siebenheit zugleich aufgestiegen zu so etwas, dass sie eine Art Gemeinschaftsbewusstsein, ein gemeinsames Bewusstsein, ein einheitliches gemeinsames Bewusstsein entwickelt haben. Und das Interessante ist, da sind wir auch zu sprechen gekommen, dass dann, also nach dem Sechstagewerk, wird nicht mehr so sehr von den Elohim gesprochen, sondern plötzlich tritt Jahwe in Erscheinung. Und die Frage ist, wer ist dieser Jahwe? Naja, einerseits kennen wir ihn aus vielen Vorträgen Rudolf Steiners als den Monden-Elohim, also jener Elohim, der dann mit den Mondenkräften mitgegangen ist. Also er ist einer der sieben, aber er ist zugleich auch mehr als einer der sieben. Denn er ist sozusagen in anderer Hinsicht der Repräsentant dieses gemeinsamen Bewusstseins aller sieben. Also er fasst eigentlich auch dieses gemeinsame Bewusstsein aller sieben in sich zusammen. Also Jahwe ist nicht nur dieser eine der sieben Elohim, sondern er ist zugleich der in sich trägt das Bewusstsein aller sieben. Also wenn so gesprochen wird davon, Jahwe als der Monden-Elohim spiegelt die Wirkung der anderen sechs, die auf der Sonne geblieben sind, wieder und auf die Erde zurück. So ist, liegt aber gerade in dem, was auf die Erde zurückwirft oder hinwirft, liegt etwas von diesem gemeinsamen Bewusstsein aller sieben jetzt drinnen. Das wird also vermittelt sozusagen durch Jahwe. Und daher ist Jahwe immer auch Ausdruck des gemeinsamen Tuns, des gemeinsamen Bewusstseins aller sieben Elohim. Und das entsteht, das steht eben erst am Ende des Sechstagewerks. Und da kann man eigentlich erst in Wahrheit von Jahwe sprechen. Aber damit haben wir schon also den Bogen bis ganz zum Ende der ersten Schöpfungsgeschichte gesponnen oder gespannt. Schauen wir uns jetzt heute die weiteren Details an. Also der erste Satz, den haben wir jetzt einmal so in groben Zügen erfasst, dieses Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Wir kennen jetzt also ein bisschen den Charakter dieser Elohim. Wir wissen, was mit dem Himmel herausgegangen ist, also das in der Wärme strahlend nach außen sich offenbarende, mit der Erde, das noch von der Form ganz unbestimmte, aber innerlich regsame, also das hat sich auseinandergetrennt. Und jetzt heißt es weiter im nächsten Satz, Veha'aretz hayeta tohu vabohu. Das wird also meistens übersetzt und die Erde war wüst und leer oder wüst und wirr. Es gibt verschiedene Übersetzungen, aber so in die Richtung geht's. Also der entscheidende Begriff ist jetzt dieses Tohu Wabohu. Es ist ja ein relativ geläufiger Begriff auch im Deutschen. Wir haben oft irgendwo ein Tohu Wabohu, also ein großes Durcheinander, ein Wirrwarr, ein Chaos im Grunde. Ja, wenn wir jetzt nur versuchen, dieses Chaos und es als Chaos, als Durcheinander, als Wirrwarr aufzufassen, ist durchaus in erster Näherung einmal wichtig. Das ist also nicht falsch. Und viele Schöpfungsgeschichten beginnen ja mit einem Urchaos am Anfang. Also wenn man denkt an die griechische Mythologie, da steht das Chaos am Anfang oder auch bei der germanischen Mythologie im Grunde, was da dieser gähnende Abgrund ist, das ist auch also sehr stark vergleichbar mit diesem Tohu Wabohu. Nur ist hier jetzt im Hebräischen, ist das Bild, das hinter diesem Wort oder hinter diesen beiden Worten, Tohu Wabohu, also eigentlich Tohu und Bohu, das Wa ist nur das Und dazwischen, Tohu, Wa, Bohu. Da stecken also zwei verschiedene Bilder hinter diesen beiden Worten. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, was es damit auf sich hat. Wenn wir uns einmal die Laute ansehen. Naja, vielleicht doch. Ich werde vielleicht Ihnen doch vorher noch kurz ein bisschen ein Stückchen vorlesen aus, das war jetzt, warum ich gezögert habe, ob ich schon weitergehen soll, ein Stückchen aus etwa der griechischen Schöpfungsgeschichte, also etwa aus der Diogonie des Hesiod zum Beispiel. Gibt ja auch, also die griechische Schöpfungsgeschichte, gibt es ja auch verschiedene Überlieferungen. Also Hesiod ist eine der gängigsten, aber dann Ovid hat dann in den Metamorphosen hat's beschrieben, auch da steht das Chaos am Anfang. Also schauen wir mal, wie es Hesiod beschreibt. Siehe, vor allem zuerst ward Chaos, aber nach diesem ward die gebreitete Erd, ein dauernder Sitz den gesamten Ewigen, welche bewohnen die Höhen des beschneiten Olympos. Tartaros grauen auch im Schoße des weltumspannenden Erdreichs. Also am Anfang das Chaos und dann entstand die gebreitete Erde. Vom Ablauf her, ziemlich ähnlich wie hier, nur dass hier die Erde schon ein bisschen früher erwähnt wird. Aber allerdings in einem noch sehr unbestimmten Zustand. Also dieses Haaretz ist noch sehr, sehr unbestimmt, ist eigentlich nur so eine innere astralische Regsamkeit, nicht mehr. Und dann heißt es noch weiter, Eros zugleich, der geschmückt war vor den ewigen allen mit Schönheit, sanft auflösend, den Menschen gesamt und den ewigen Göttern, bändiget tief im Busen den Geist und bedachtsamen Ratschluss. Erebos ward aus dem Chaos, es ward die dunkle Nacht auch. Dann aus der Nacht ward Äther und Hemera, Göttin des Lichts, welche sie beide gebar von des Erebos trauter Empfängnis. Klingt wieder ein bisschen verwirrend, das ist die Übersetzung, ist nicht unbedingt ganz gedankenklar, das ist die vossische Übersetzung, sie ist sehr schön vom Rhythmus. Aber also es geht darum, am Anfang ist das Chaos, dann entsteht die Erde zugleich als Sitz der olympischen Götter, und des Tartaros der Unterwelt. Also beides trägt diese Erde. Und dann treten als wichtige Götter gleich am Anfang hervor Eros, also die Liebe, der Gott der Liebe und der Schönheit. Das ist jetzt vergleichbar diesen Sympathiekräften, diesen Liebeskräften, die hier auch in den Elohim drinnen wirken. Also auch bei den Griechen haben wir das, diese Liebekräfte ganz am Anfang stehen. Und es steht auch die Finsternis. Sehr am Anfang, Erebos ward aus dem Chaos. Erebos ist der Gott der Finsternis eigentlich. Erebos, und dann gibt es auch die weibliche Seite davon, und es ward die dunkle Nacht auch. Das, also Erebos ist der Gott der Finsternis und die dunkle Nacht dann als Göttin sozusagen der Finsternis. Wie heißt es im Faust, im Zweierteil irgendwo so schön, von Vater Erebos melde von Mutter Nacht. Also die zwei stehen am Anfang, also auch die Finsternis am Anfang. Und erst danach wird aus der Dunkelheit herausgeboren, aus der Nacht ward Äther und Hemera, Göttin des Lichts. Also erst aus der Dunkelheit heraus wird das Licht geboren, also auch da diese ähnlichen Stufen. Zuerst ist Finsternis, diese Finsternis, die wir uns aber erfüllt denken müssen mit Wärmekräften. Also die stehen am Anfang, diese Wärmesubstanz, diese Wärmestrahlung. Oder wie den Ovid sparen wir uns jetzt, aber schauen wir uns noch schnell die germanische, die nordische Mythologie an. Also da ist dieses Chaos, dieser gähnende Abgrund, Genungagap auch genannt. Und da heißt etwa in der älteren Edda, einst war das Alter, da Ymir lebte. Da war nicht Sand, nicht See, nicht Salzgewellen, nicht Erde fand sich, noch über Himmel, gähnender Abgrund und Gras nirgend. Also das Einzige, was da war der gähnende Abgrund. Sonst eigentlich noch nichts. Also etwa dort stehen wir jetzt auch noch immer. Finster ist es noch. Da ist interessant, dass der Riese Ymir erwähnt wird. Der Riese Ymir, der bei den Hebräern dann gleichgesetzt wird dem Adam Kadmon, also der kosmische Mensch sozusagen, der eigentlich mit den Tierkreiskräften zusammenhängt. Also die Urgestalt des Menschen, die in den Tierkreiskräften drinnen liegt. Wir werden nämlich sehen, dass das hier dann auch eine Rolle spielt. Aber gehen wir jetzt direkt auf das Hebräische und eben auf diesen Begriff Tohu Wabohu. Da haben wir jetzt nämlich wirklich ein genaueres und lebendigeres Bild dieses Urchaos, aus dem die Welt entstanden ist. Nehmen wir mal das erste Wort her, Tohu. Tohu. Beginnt also mit einem T, mit einem Tav, einem T. Das T kennen wir schon. T hat was zu tun mit dem Einschlag des Geistes. T. Beziehungsweise auch mit einem Fest sich hinstellen. Also da schlägt der Geist eigentlich in die Materie oder wie immer ein und manifestiert sich darin und beginnt darin zu wirken. Also der Geist stellt sich in die Welt hinein, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, er beginnt sich zu inkarnieren in der Welt und tätig zu werden darin. Ja, tätig. In der Tat steckt auch nicht umsonst das T drinnen. Also in diesem Tohu, der Einschlag des schöpferischen Geistes im Zentrum, könnte man sagen, des ganzen Geschehens. Also so in den Mittelpunkt hinein ist jetzt dieser Einschlag des Geistes. Und das bewirkt, dass jetzt von diesem Zentrum aus gewisse Kräfte nach allen Seiten als Wirkung ausstrahlen. Also Rudolf Steiner beschreibt das, wir haben das ja schon ein bisschen besprochen bei dem Bereshit am Anfang, weil da ist das T ja auch drin, da ist es dort ganz am Ende. Also keimhaft ist eben in dem Bereshit alles schon drinnen irgendwo. Aber jetzt kommt es halt deutlicher hervor, also das heißt, dieser ganze Text der Genesis auch zielt darauf heraus, aus diesem einfachen Urbild des Bereshit langsam immer differenziertere Bilder herauszuholen und dadurch einzelne Abschnitte der Schöpfung näher zu charakterisieren. Hören wir uns einmal an, wie das Rudolf Steiner jetzt schildert, diesen Charakter des Tohu überhaupt. Im Zusammenhang vor allem mit diesem Tee. Der Laut, der da unserem Tee sich vergleichen lässt, der regt an ein Bild des Auseinanderkraftens von einem Mittelpunkt nach allen Seiten des Raumes. Also man muss sich wirklich so vorstellen, da schlagt was ein und jetzt spritzen so nach allen Seiten die, weiß ich nicht, die Trümmer oder die Funken, alles Mögliche von dem Zentrum spritzt weg nach allen Richtungen des Raumes. Also in dem Augenblick, wo man den T-Laut anschlägt, wird angeregt, das Bild von einem aus dem Mittelpunkt nach allen Richtungen des Raumes auseinanderkraften, ins Unbegrenzte hin auseinanderkraften, sodass wir uns also vorzustellen haben, das ineinander gewoben sein der Elemente Wärme, Luft und Wasser, das sind die, die aus den alten Entwicklungen herüberkommen, wobei eigentlich jetzt im Vordergrund eigentlich überhaupt erst die Wärme steht in Wahrheit. Aber so im Hintergrund ist Luft und Wasser auch schon da, also weil die sind ja schon auf dem alten Mond das Wasser, auf der alten Sonne die Luft und eben auf dem alten Saturn die Wärme entstanden. Und da drinnen, also in diesen Elementen, da drinnen ein Auseinanderkraften wie von einem Mittelpunkt aus nach allen Seiten, und wir würden dieses Auseinanderkraften haben, wenn nur der erste Teil des Lautgefüges da wäre, Tohu. Also dieses Tohu Wabohu, wenn nur der erste Teil da wäre. Also zumindest einmal in dem T haben wir diese Bewegung des Auseinanderkraftens von dem Mittelpunkt, aber darin wirkt das Geistige. Also das bewirkt wird das durch den Einschlag des Geistigen. Wir werden dann gleich uns überlegen müssen, was es mit diesem Geistigen auf sich hat. Es wird sicher irgendwas mit den Elohim zu tun haben, aber in welcher Art, in welcher Form, das werden wir noch uns näher anschauen müssen. Aber schauen wir uns das Wort jetzt näher an. Also Rudolf Steiner beschreibt das in dem Vortrag dann nicht weiter, sondern nur noch wirklich nach dem Anfangsbuchstaben. Aber interessant ist ja jetzt, dass wir in beiden Worten Tohu und Bohu ist nur der erste Konsonant ist anders. Dann O, H und U ist in beiden Worten das gleiche. Also das Ende ist gleich. Schauen wir uns da trotzdem einmal an, was da drinnen noch lebt. Im O haben wir wieder diese Sympathiekräfte, diese Liebekräfte eigentlich drinnen. Und also diese Liebekräfte der Elohim, wenn wir so wollen. Und die sind ja etwas ganz was Wichtiges, weil überhaupt, wenn man sich die astralische Welt, also die Seelenwelt anschaut, und das ganze Geschehen spielt sich ja ab in der Seelenwelt, in der astralischen Welt. Wir haben ja gesagt, die Schöpfungsgeschichte schildert nicht das äußerlich sinnlich Erscheinende, sondern das, was sich in der Seelenwelt abspielt. Da mag sich schon etwas im Äußeren auch zugleich abspielen, aber betrachtet wird es eigentlich aus der Perspektive der Seelenwelt. Und was sind die Grundkräfte der Seelenwelt eigentlich? Oder Steiner spricht darüber öfter. Es gibt eigentlich zwei Grundkräfte in der Seelenwelt. Das eine sind die Sympathiekräfte, also das sich verbinden wollens mit dem insgesamt der Seelenwelt. Und das andere sind die Antipathiekräfte, wo man sich herausziehen will aus dem Rest der Seelenwelt. Also sozusagen dieses egoistisch in sich verschließen. Das ist die eine Bewegung. Und die andere ist das Aufgehen eigentlich, das sich verbinden mit der ganzen Seelenwelt. Das sind die beiden Grundkräfte in der astralen Welt. Und je nachdem, welche dieser Kräfte die Überhand gewinnt, je nachdem bekommen die astralischen Kräfte dann eine ganz bestimmte Nuance, ganz bestimmte Schattierungen, einen ganz bestimmten Charakter. Man wird sich schon denken können, je niederer die Seelenkräfte sind, desto mehr werden die Antipathiekräfte überwiegen. Also desto mehr haben wir es zu tun mit einem egoistisch in sich verschließen, sozusagen bestimmte astralische Substanz, die will ich nur für mich haben, und vom Rest der Seelenwelt schließe ich mich aber ab. Und tatsächlich gibt es ja in der Seelenwelt verschiedene Regionen, die Rudolf Steiner beschreibt. Also er beschreibt eigentlich 7 verschiedene Regionen der Seelenwelt. Das beginnt also mit der untersten Region, die Region der Begierdenglut ist. Also da sind die allerniedersten Begierden drinnen. Und die allerniedersten Begierden bestehen darin, dass man eigentlich eine ganz bestimmte Seelenkraft für sich haben will und alles andere aber zurückstoßt. Das gehört mir und der Rest geht mich nichts an. Die anderen seelischen Wesen gehen mich nichts an, die weise ich zurück, aber irgendetwas erraube ich mir eigentlich aus der Seelenwelt. Das heißt, da ist ganz wenig Sympathie, weil das will ich ja haben. Das umschließe ich mit Sympathie und verleibe es mir ein, aber den ganzen Rest der Seelenwelt mit all den Wesen, die darin wirken, stoße ich zurück. Das ist eigentlich das Wesen der niedersten Begierden. Also das ist das, was seelisch dahinter steckt. Das ist die unterste Region der Seelenwelt. Das ist im Übrigen die Region, die also ganz besonders stark auch mit unserer Erdensphäre zu tun hat. Also gerade die Erdensphäre ist da hineingetaucht, nicht wahr? Wenn wir überhaupt denken bis zur Mondensphäre, sagt Rudolf Steiner, geht das sogenannte Kamaloka. Diese Sphäre des Kamaloka, das umfasst in etwa die vier untersten Regionen der Seelenwelt. Das ist das, was so in etwa geht bis zur Mondensphäre. Ausgehend von der Erde ausgerechnet. Naja, und da ist das unterste eben diese Region der Begierdenglut. Also das ist genau dort, wo die Erde drinnen steht. Wenn wir dann schon so ganz dort hinaufkommen, wo der Mond wirklich äußerlich kreist, also in diese Region, wenn man das Seelische jetzt hernimmt, das damit verbunden ist, stehen wir schon in etwa in der vierten Region. Das ist dann die Region von Lust und Unlust, wie es Steiner nennt. Da beginnen bereits die Sympathiekräfte in Wahrheit die Überhand zu gewinnen, oder sind zumindest in einem ausgewogenen Gleichgewicht. Und dazwischen gibt es noch die Region der flutenden oder fließenden Reizbarkeit etwa, über die haben wir auch schon öfter gesprochen. Da ist eigentlich die seelische Substanz drinnen, aus der auch unsere ganzen Sinnesqualitäten gewoben sind. Also die Realität des Roten, des Blauen, die Realität des Süßlichen oder des Bitteren ist dort zu suchen. Also das ist wirklich astralische, seelische Substanz, könnte man sagen. Es ist eine etwas höhere Region als die der Begierdenglut, aber immer noch relativ nieder. Also hat noch immer einen starken Anteil an Antipathiekräften drinnen. Erst die 3 höchsten Regionen der Seelenwelt, das ist die Region des Seelenlichtes, so nennt es Rudolf Steiner, dann die Region der tätigen Seelenkraft, und die Region des Seelenlebens, die haben eigentlich nur mehr die Sympathiekraft in unterschiedlicher Stärke in sich. Am stärksten eben dann in der Region des Seelenlebens überhaupt. Das ist also das Maximum an Sympathiekräften sozusagen. Da ist wirklich ein absolutes Verbinden, aktives Verbinden mit der ganzen Seelenwelt drinnen. Das heißt, wenn man diese Kraft wirklich in sich erwege macht, dann ist man mit dem Seelischen des ganzen Kosmos in Wahrheit real verbunden. In den tieferen Regionen ist zwar auch nur mehr Sympathiekraft drin, aber sie erreicht halt sozusagen noch nicht bis an die Peripherie des Kosmos, wenn man das so ausdrücken will. Also das sind diese Kräfte, die Sympathiekräfte jetzt vor allem, die sich eben durch dieses O ausdrücken, das auch in dem Wort Tohu jetzt drinnen ist. Also mit dieser Seelenkraft haben wir es hier zu tun, und das wird jetzt noch verstärkt, also der Charakter des Seelischen, indem ja jetzt auch noch das H folgt, Tohu, das H, von dem wir gesagt haben, der beseelte Atem, also der Atem als Träger des Seelischen, ist sozusagen das Symbol, wenn man so will, für das Seelische überhaupt auch, also das H. Also es geht nicht darum jetzt, dass die Elohim da geatmet hätten in unserem Sinne, sondern, aber für uns ist der Atem eben ein ganz starkes Bild für das Seelische. Am Ende haben wir noch ein U. Das U gibt dem Ganzen, was ist im U? U, also wenn wir schon Formen, wo man so ein ziemliches Schnofern, es wird alles sehr eng eigentlich. Im U wird alles sehr eng, und in der Sprachgestaltung übt man das dann auch immer als Geste, als die abwehrende, ablehnende Geste, und zugleich möchte ich mich so in die innere Ruhe zurückziehen. Also da ist eher ein bisschen Antipathiekraft jetzt auch drinnen. Also das heißt, wir haben jetzt hier genau auch die Mischung, könnte man sagen, zwischen den Sympathiekräften, die im O drinnen sind, und den Antipathiekräften, die durch das U wirken, die dem Ganzen eine gewisse Enge geben, aber auch ein gewisses in sich Ruhen geben. In Wahrheit sind ja beide Kräfte notwendig. Also wir könnten zum Beispiel uns keinen eigenen Astralleib bauen für unsere irdische Inkarnation, wenn wir nicht etwas von diesen Antipathiekräften haben. Weil eigentlich erlauben wir da gewisse Astralkräfte und benutzen sie jetzt für uns. Und dieser Astralleib ist noch mit einer ziemlich festen astralischen Hülle, könnte man sagen, abgegrenzt von der äußeren Seelenwelt. Also der verfließt nicht einfach in die äußere Seelenwelt, sondern der hebt sich relativ konturiert von der restlichen Seelenwelt ab. Es ist zwar natürlich eine stärkere Durchdringung da als etwa heute da bei physischen Gegenständen, aber trotzdem, es ist eine deutliche Grenze da. Und wir brauchen das aber auch. Also wir könnten nicht als irdischer Mensch leben, wenn wir nicht einen eigenständigen Astralleib hätten. Also nur indem sozusagen die kosmischen Astralkräfte ein- und ausströmen in uns, könnten wir als irdischer Mensch nicht leben. Wir brauchen also den bis zu einem gewissen Grad abgesonderten Astralleib, und dazu brauchen wir auch die Antipathiekräfte. Also das heißt, wenn es hier um einen Schöpfungsprozess geht, in dessen Zuge unter anderem auch der Astralleib des Menschen eine Rolle spielen soll, dann brauchen wir auch diese Antipathiekräfte, die sich in dem U ein bisschen ausdrücken, die dem Ganzen also ein gewisses in sich Ruhen, ein Abgrenzen gegen außen zugeben. Dieses U, jetzt vom, interessant ist es vielleicht, das auch vom Schriftzeichen her sich anzuschauen. Also da müssen wir jetzt in die zweite Zeile gehen. Da steht also von rechts nach links gelesen, Veharetz Hayeta Tohu, das U ist das letzte Zeichen. Das ist eigentlich ein Wav, ein W, und das hat einen Punkt drinnen. Ein Stricherl ist auch noch darüber, aber das Entscheidende ist der Punkt, der drinnen ist. Das ist also dieses winkelartige Ding. Na, wo haben wir es vorher? Müssen wir vorher auch irgendwie? Ja, zum Beispiel. Na gleich am Anfang der Zeile, was heißt Veharetz, da fängt sie ja auch mit einem W, mit einem Wav an, da hat man auch diesen Winkel, aber ohne Punkt. Ohne Punkt. Jetzt werden Sie sich vielleicht erinnern daran, dass wir von diesem Punkt schon öfter gesprochen haben und den als Dagesh bezeichnet haben. Aber hier ist es gemeinerweise kein Dagesh, obwohl es so ausschaut wie ein Dagesh, sondern dieses Waf mit einem Punkt drin wird als eigenes Zeichen aufgefasst im Hebräischen und als Shuruk bezeichnet. Das ist ein Waf, das vokalisch als langes U gesprochen wird. Also verwirrend, diese Sprache. Müssen wir uns nicht merken, es ist nur jetzt wichtig, dass wir es aussprechen können. Also wer aus den Lauten kommt, das Bild, wir müssen nicht Hebräisch jetzt perfekt lesen können im Ende. Aber nur so als Hinweis ein bisschen, dass Sie auch wissen, wie diese Dinge da zustande kommen, niedergeschrieben werden. Also ein Wav, das als U gesprochen wird, und das U und das W haben ja gewisse Nähe auch. Nicht, weil im Englischen ist das W das W. Also hier wird es immer als langes U gesprochen. Also das Tohu, dieses Ausstrahlen von einem Punkt durch den Einschlag des Geistes, strahlt etwas vom Mittelpunkt aus, und in dem Ganzen wirken jetzt im Seelischen Sympathie- und Antipathiekräfte zusammen, könnte man sagen. Wenden wir uns dem zweiten Wort zu, dem Bohu. Schauen wir uns das auch an. Einmal von der Schreibweise her. Also das Ganze fängt wieder an mit einem Wav, mit einem W, da ist schon wieder dieser Winkel. Und darunter ist die Vokalisierung als A angedeutet, das ist dieses Wa. Das ist aber nur das Und. Das war vom Wa-Bohu, wenn man da schaut. Wabohu, also dieses W am Anfang, das brauchen wir nicht weiter berücksichtigen, das ist nur das Und dazwischen. Das nächste Zeichen ist ein Bet, ein B, eigentlich. Und zwar ist es ein Bet ohne Punkt. Drinnen. Vergleichen Sie das bitte mit dem B ganz am Anfang in der ersten Zeile beim Bereshit. Beim Bereshit, da ist dasselbe Zeichen, nur ist ein Punktel drin. Das ist jetzt wirklich ein schöner Dagesh da oben, das Punktel. Und der Dagesh deutet an, dass es als Buh gesprochen wird. Wenn der Punkt nicht drinnen ist, wird es eigentlich als Wuh gesprochen. Das heißt, das Ganze heißt eigentlich in Wahrheit nicht Tohu wa Bohu, sondern Tohu wa Wohu, wenn man es ganz richtig spricht. Und dieses W, also in der hebräischen Sprachauffassung liegen also das B und das W sehr eng beisammen, von der Lautbildung liegt es auch relativ eng beisammen, wobei das W, W oder B. Es ist beides an den Lippen sehr stark vorne, nur ist das W das Kraftvollere, das Beweglichere, das Lebendigere noch. Im B ist es mehr schon zur Form erstarrt. Also hier in dem Zusammenhang könnte man sagen, dass das W ist hier so eine Art wellende, wallende, wirkende Bewegung, die, wenn sie zur Ruhe kommt, wenn das der ganze Prozess zur Erstarrung kommt, dann so eine Art Blase mit dem B bildet. Aber das Ganze ist hier noch im Entstehen begriffen. Das wird also geschildert, sozusagen ein werdendes B. Dieses W ist ein werdendes B. Also da haben wir jetzt etwas, was eine sehr starke Gestaltung bedeutet an der Peripherie, nicht? Weil dieses Bois bildet immer eine Hülle. Wir haben oft auch gesagt, eigentlich ist es etwas, was einen Leerraum umschließt irgendwo, oder einen zumindest verdünnteren Raum, und das Ganze wird mit einer schützenden Hülle umgeben. Das liegt in dem B drinnen, oder wenn es eben das W ist, ist es eben im Werden erst diese Hülle. Aber da haben wir jetzt etwas, was außen an der Peripherie ist. Das ist jetzt der Unterschied zu dem Tohu. T, mit dem T strahlt was vom Mittelpunkt aus. Mit dem B wird das Ganze jetzt von außen her eingehüllt. Ja, der Steiner beschreibt das so. Der zweite Teil also dieses Bohu oder Wohu, was soll ergeben? Der zweite Teil. Er ergibt nun genau das Entgegengesetzte von dem, was ich eben gesagt habe, also bezüglich des Tohu. Der regt an durch seinen Lautcharakter, durch alles das, was wach wird in der Seele bei dem Buchstaben, der sich unserem B vergleichen lässt, Bet, der regt an alles das, was Sie im Bilde bekommen, wenn Sie sich eine mächtig große Kugel, eine Hohlkugel denken, sich selbst im Inneren vorstellen und nun von allen Punkten, von allen inneren Punkten dieser Hohlkugel wiederum strahlen nach innen sich denken, nach dem Mittelpunkt hereinstrahlend. Also, Sie denken sich dieses Bild, einen Punkt inmitten des Raumes, von da aus Kräfte nach allen Richtungen des Raumes ausstrahlend, Tohu. Diese strahlen sich gleichsam an einem äußeren Kugelgehäuse verfangend, zurückstrahlend in sich selber, von allen Richtungen des Raumes wieder zurück. Dann haben Sie das Bohu. Also eine ausstrahlende Bewegung von der Mitte, eine rückstrahlende Bewegung von der Peripherie her, die mit dem Bu bzw. mit dem Wu zu tun hat. Das Wu ist tatsächlich noch das Bessere, weil es dem Ganzen mehr Aktivität noch gibt. Wenn nur das Bu hätte, wäre es wirklich nur starre Wille. Also da ist aber auch Kraft drinnen. Und das ist in Wahrheit etwas ganz, ganz Wichtiges. Dieses Zusammenwirken zweier Kräfte. Einer Kraft, die vom Zentrum ausstrahlt und einer anderen Kraft, die von der Peripherie hereinstrahlt. Denn im Grunde stehen wir da vor dem Geheimnis aller Formentstehung überhaupt. Jede Form entsteht dadurch, dass eine Kraft aus dem Mittelpunkt ausstrahlt, der eine andere Kraft von der Peripherie, das heißt aus dem Kosmischen her, entgegenkommt. Alle Formen werden so gebildet in Wahrheit, also wenn man es geistig betrachtet. Weil wenn nur von einer Seite her die Kraft wirkt, dann wird das Ganze irgendwie planiert schließlich und zusammengedrückt. Oder es wird hinausgeschleudert in die Weiten des Kosmos. Aber es muss ein Gleichgewicht dieser beiden Kräfte entstehen, ein ganz für jedes Ding, für jeden Gegenstand, für jede Wesenheit, ein ganz bestimmtes Gleichgewicht dieser beiden Kräfte. Und innerhalb einer Wesenheit dann auch bei jedem, weiß ich nicht, Organ, ein ganz bestimmtes Gleichgewicht dieser vom Zentrum ausstrahlenden und von der Peripherie hereinstrahlenden Kräfte. Und wenn wir uns jetzt darauf besinnen, was die Elohim eigentlich schaffen wollten, nämlich ein Bild ihrer selbst, dann geht es also darum, dass diese Kräfte jetzt dieses Bild gestalten sollen, dass die diesem Bild Gestalt geben sollen. Also das heißt, in dem Tohu wa Bohu liegen die Kräfte drinnen, die das Bild der Elohim erschaffen soll. Und wir wissen ja, dieses Bild, damit sind wir eigentlich gemeint. Also der Mensch soll geschaffen werden nach dem Bilde, nach dem gemeinsamen Bilde der Elohim. Und sie schaffen es, indem sie diese beiden Kräfte ins Spiel bringen. Also die eine Kraft, die vom Mittelpunkt ausstrahlt und die andere, die von der Peripherie hereinstrahlt. Es geht also jetzt insbesondere um die Formgestalt auch des physischen Menschenleibes. Das Ganze zwar immer noch erst als seelisches Bild, weil wir schildern ja alles in der Seelenwelt, aber trotzdem, es geht um die Formgestalt des physischen Leibes des Menschen insbesondere. Und zwar so eben, dass dieser physische Menschenleib in gewissem Sinne zu einem gemeinsamen Bild der Elohim wird und dass diese Form, die da entsteht, dieser Leib, der auf diese Art entsteht, zugleich auch zum Träger des menschlichen Ichs werden kann, also der Ich-Kräfte. Denn das ist ja das, was die Elohim machen, sie formen dieses Bild, also diese Menschengestalt eigentlich, und dann, wenn diese Menschengestalt fertig ist, sind sie so weit, dass sie ihr Ich hinopfern können und es jetzt eigentlich den Menschen übergeben. Also dadurch, dass die Elohim ihr Ich hinopfern, wird dem Menschen der schöpferische Funke, der Funke des Ichs verliehen. Und eigentlich ist dieser Einschlag des Geistes da, dieses T, was hier aus dem Zentrum heraus wirkt, da wirken eigentlich nämlich gerade diese Ich-Kräfte, die Elohim hinopfern. Das ist eigentlich das Geistige, das da vom Mittelpunkt ausstrahlt. Das ist das, was letztendlich die Elohim dann hinopfern und den Menschen übergeben. Also wir haben jetzt die Entstehung der Menschengestalt von diesen zwei Richtungen her, das was vom Zentrum ausstrahlt, da ist die Wirkung des Ichs, das die Elohim hinopfern und aus dem aber das Menschen-Ich oder beziehungsweise in der Vervielfältigung die Menschen-Iche werden. Weil es bleiben ja dann nicht nur eines oder sieben, sondern es werden viele Menschen-Iche daraus. Und von außen strahlt eine andere Kraft ein, in der wirken auch die Elohim. Aber die wirken jetzt aus dem Kosmischen herunter, von der Peripherie, namentlich aus der Region des Tierkreises herunter. Von daher wird diese ganze menschliche Gestalt gebildet. Das ist der Riese Ymir. Das ist der Adam Kadmon, von dem auch die Hebräer dann sprechen. Das sind die Kräfte im Grunde, die von außen hereinstrahlen. Aus diesen beiden Kräften bildet sich das. Und in jedem einzelnen Organ natürlich des menschlichen Leibes, der jetzt einmal im Seelischen vorbereitet wird, im Seelischen, aber vorbereitet wird trotzdem, also seiner physischen Gestalt nach, das ist immer so schwierig zu verstehen, also das seelische Bild des physischen Leibes, und das geht's. Das wird ausgestaltet. Und für jedes Organ ist dieses Gleichgewicht der Kräfte vom Zentrum aus und von außen hereinstrahlend ein anderes. Also etwa bei den Sinnesorganen, die, sagt der Steiner öfters, die sind quasi von außen hereingebohrt. So direkt beschreibt er das öfters. Also das Sinnesorgan, da bohrt sich eigentlich die Außenwelt hinein so ein bisschen. Das ist eigentlich, sind das auch so wie Golfe, in denen die Außenwelt hineinragt. Also da überwiegen sehr stark die von außen einstrahlenden Kräfte und die von innen wirkenden wirken schwächer. Da dominiert also das, was von außen hereinstrahlt. Und daher ist es beispielsweise auch kein Wunder, dass es 12 Sinne gibt. Rudolf Steiner spricht ja von 12 Sinnen und bringt die auch in Zusammenhang mit den Tierkreiskräften. Also da ist ein ganz starkes Dominieren dieser Kräfte. Bei den inneren Organen mehr, da ist dann viel stärker die Ich-Wirkung von innen her, also das, was was von innen, vom Zentrum ausstrahlt. Und das sind dann die Organe, die sich mehr so im Inneren wölben und dann nur von den Äußeren so weit gehindert werden, dass sie nicht bis ins Unendliche wachsen sozusagen, aber doch die bestimmende Kraft geht aus dem Zentrum aus. Namentlich mit den 7 Hauptorganen, die oft geschildert werden, die auch mit den Planetenkräften in Zusammenhang stehen. Da ist also diese von innen ausstrahlende Kraft, und dass es 7 wieder hauptsächlich sind, hängt eben einfach damit zusammen, dass diese Ich-Kraft, die vom Zentrum ausstrahlt, zunächst ja einen 7-fältigen Charakter hat. Weil das ist ja etwas, was von 7 Elohim stammt. Nicht wahr? Es ist nur so, dass im Zuge des ganzen Schöpfungsprozesses auch diese Ich-Kraft, die Elohim hinopfern, dass die sozusagen zu einer Kraft zusammenwächst. Das ist ja der Fortschritt in der ganzen Entwicklung. Also, zuerst sind es eigentlich 7 separate Iche, die da wirken, aber jetzt langsam wächst das zu einem zusammen. Und wenn es dann wirklich ein Ich im Zentrum geworden ist, dann können sie die Elohim hinopfern. Und das Zweite ist aber, dass in diesem ganzen Prozess dieses eine Ich jetzt vervielfältigt wird. Und zwar fast na, unbegrenzt ist zu viel gesagt, aber doch so viel, als es dann letztlich Menschen-Iche gibt. Also in doch ziemlich großer Menge wird das vervielfältigt. Wenn man denkt, wie viele Menschen heute auf der Welt leben und wie viele auch noch hinübergegangen sind, also über die Schwelle gegangen sind, kommt schon eine ganze Menge an Menschen-Ichen zusammen. Und jetzt ist uns natürlich dadurch schon rein quantitativ erklärlich, warum natürlich die Kraft des einzelnen menschlichen Ichs noch sehr viel unvergleichlich kleiner ist als die Ich-Kraft der Elohim, weil sich das Ganze jetzt sozusagen auf viele, viele Millionen, Milliarden Menschen aufteilt. Also gemeinsam alle Menschen, ich hier, hätten sozusagen eine vergleichbare Kraft wie die Elohim selber, aber es ist also auf sehr, sehr viele aufgeteilt. Und das bewirkt zunächst auch, dass diese Formgestalt des physischen Menschenleibes, dass diese Formgestalt zunächst für alle Menschen eine einheitliche ist. Und so war es auch ursprünglich ja von den Elohim gedacht, dass eigentlich alle Menschen genau die gleiche Menschengestalt haben, die eben ihr Abbild ist, nichts anderes. Und es ist jetzt nur so, je weiter dieser Schöpfungsprozess vorangeht, umso mehr wirkt ja jetzt in dieser Kraft, die vom Zentrum ausstrahlt, also wo die Ich-Kraft aus dem Zentrum heraus ausstrahlt, je weiter der Schöpfungsprozess geht, umso mehr muss man diese Kraft bereits bezeichnen als menschliche Ich-Kraft oder als von mir aus als die Summe der menschlichen Ich-Kräfte, wie auch immer. Aber weil die Elohim lassen es immer mehr los. Was ist dieser Prozess des Hinopferns, des Ichs der Elohim, ist ja auch nicht so zu denken, dass das ein plötzlicher ist. Jetzt sagen wir so, jetzt ist die Schöpfung fertig, jetzt opfern wir unser Ich und dann gehen wir woanders hin. Sondern das ist ein kontinuierlicher Loslösungsprozess, könnte man sagen. Und es löst sich diese Ich-Kraft immer mehr von den Elohim los und wird immer mehr in die Hände der Menschen gegeben. Es ist also ein kontinuierlicher Prozess und im Laufe dieses Prozesses ist das, was die Menschen schöpferisch in sich rege machen, immer mehr das, was vom Zentrum aus ausstrahlt. Ist aber zunächst natürlich für den einzelnen Menschen noch eine ganz, ganz schwache Kraft. Und das heißt aber auch, dass die Gestalt des Menschenbildes zunächst sehr, sehr stark bestimmt wird durch die von außen einstrahlenden Kräfte, weil da stehen jetzt immer noch aktiv die ganzen sieben Elohim dahinter und die bauen jetzt den Menschen nach diesem kosmischen Urbild, wenn man so will. Also nach diesem Riesen-Ymir. Und das ist zunächst ein Bild, das für alle Menschen gleich ist und nur von innen strahlt so ein kleinwunziges Menschen-Ich bei jedem entgegen. Und das hat natürlich noch wenig Chance, sich durchzusetzen gegen die Kräfte, die da von außen kommen. Also daher ist die menschliche Gestalt am Anfang noch sehr wenig individualisiert. Und da kommen wir jetzt rücken wir näher nämlich an das Osterthema heran. Die menschliche Formgestalt hat nämlich sehr viel mit dem Osterthema zu tun, weil damit ja auch die Frage der Auferstehung verbunden ist. Über das haben wir öfter schon gesprochen. Nicht nur mit dieser Auferstehungsgestalt ist ja gemeint, die Formgestalt des physischen Leibes eigentlich, dass die aufersteht. Naja, jetzt in dem Zeitpunkt der Schöpfung, wo wir sind, haben wir es eigentlich noch mit einer wunderbar vollendeten Formgestalt des physischen Leibes zu tun, die allerdings nicht individualisiert ist, sondern die für alle Menschen gleich ist, aber die einen absolut göttlichen Charakter sozusagen hat, eben geschaffen nach dem Bilde der Elohim. Also eine wunderbare physische Formgestalt haben wir. diese Formgestalt wird von Steiner ja oft auch als das Phantom des physischen Leibes bezeichnet. Also da geht es nicht um den stofflichen Leib, sondern um die geistige Gestalt, die dahinter steckt. Die ist also wunderbar und göttlicher Natur und völlig intakt zu dem Zeitpunkt, oder ist jetzt zu dem Zeitpunkt überhaupt erst am Beginn des Werdens. Aber sagen wir so, am Ende des Sechstagewerkes ist sie dann in ihrer reinsten Vollkommenheit vorhanden. Damit ist das Sechstagewerk abgeschlossen, dass also dieses Phantom des physischen Leibes, dass das in seiner Vollkommenheit erschaffen ist. Das ist eigentlich das Endergebnis. Und wenn wir jetzt im betrachten dieses Tohu Wabohu, dann können wir auch sagen, dass wir da eigentlich unmittelbar hineinblicken in die Werkstatt der Geister der Form. Der Elohim in ihrer Wirksamkeit als Geister der Form. Nicht wahr? Durch dieses Ausstrahlen aus der Mitte, durch das Einstrahlen aus der Peripherie, dadurch schaffen sie ihre Formen. Das ist ihre, wie soll man sagen, ganz besondere Spezialität, die sie haben, dass sie also durch das Zusammenwirken dieser beiden Kräfte Formen erschaffen. Das unterscheidet sie von den anderen geistigen Wesenheiten. Das ist also ihre besondere Fähigkeit. Aber eben so, dass das, was vom Zentrum ausstrahlt, immer mehr aus ihren Händen entlassen wird, weil sie es eben hinopfern. Also diese Ich-Kraft, die vom Zentrum, von der Mitte aus ausstrahlt. Und wir wissen, was dann passiert. Über diese noch sehr schwache Ich-Kraft des einzelnen menschlichen Ichs, das also dieses vermannigfaltigte Elohim-Ich ist, das gemeinsame, aber halt sehr verkleinert und verdünnt, auf die vielen Menschen aufgeteilt sozusagen. Naja, mit diesem kleinen, schwachen Ich haben die Widersachermächte, namentlich der Luzifer, natürlich ein sehr leichtes Spiel. Und bringen also dieses Ich jetzt meistens endgültig los von den Elohim und sagen, du machst jetzt, was du willst und du kümmerst dich nicht mehr um die Elohim im Wesentlichen. Du kannst das ja selber auch, du hast dieselben Kräfte in dir, nicht mehr, du kannst das Gute und das Böse erkennen und du bist nicht mehr angewiesen auf die Elohim. Also es wird der Mensch hineingerissen in den Sündenfall. Das wird allerdings erst geschildert ja nach dem Siebentagewerk oder Sechstagewerk. Also erst im Prozess, wo dann die zweite Schöpfung geschrieben wird, wo beschrieben wird, wo dann auch der Paradieseszustand, das ist der ätherische Zustand, da ist die ganze Geschichte im ätherischen Zustand. Da kommt dann die luziferische Versuchung hinein und dann wird dadurch der Mensch, wie sie auch so schön heißt, in die sinnliche Welt gestoßen. Also dann kommt er in die sinnlich-physische Welt überhaupt erst herunter. Und dadurch wird sein Ich jetzt immer unabhängiger natürlich von den Elohim, das ist das eine. Das andere ist, dass aber zugleich jetzt diese Formgestalt Schaden nimmt. Aber bis jetzt waren es die reinen Kräfte der Elohim, die da gewirkt haben, von außen und von innen. Auch wenn es der Mensch jetzt bereits übernommen hat, aber es war noch so ganz nach der Art der Elohim, halt ganz im Kleinen, aber noch kein Abweichen vom Weg der Elohim war da drin. Also dadurch war diese Formgestalt des physischen Leibes, dieses Phantom des physischen Leibes, also völlig intakt, in Vollkommenheit vorhanden. Aber jetzt durch den luziferischen Einfluss wenden sich die Menschen ab von den Elohim und beginnen halt ihren eigenen Intentionen oder auch den Intentionen Luzifers zu folgen. Und dadurch wird zugleich auch diese Menschengestalt, diese Phantomgestalt des physischen Leibes auch in Unordnung gebracht. Weil von außen strahlen zwar immer noch die kosmischen Kräfte der Elohim herein, aber von innen wirkt jetzt ein Ich, das nicht mehr ganz auf ihren Pfaden wandelt, sondern das andere Wege geht, das also durch Luzifer vom Weg abgebracht wurde. Und das hat eine Wirkung auf die ganze Formgestalt, weil die entsteht eben durch beide Kräfte, die von außen hereinwirken und die von innen hinausstrahlen. Und die von innen strahlen halt jetzt in einer eigenen Weise, die vielleicht nicht mehr denen der Elohim entspricht. Also dadurch wird die Phantomgestalt, das Phantom des physischen Leibes langsam korrumpiert, langsam zerstört. Aber das menschliche Ich gewinnt also jetzt eine völlige Unabhängigkeit oder eine weitgehende Unabhängigkeit von den Elohim, also von den Schöpfergöttern. Das ist die andere Seite. Also der Mensch gewinnt seine Freiheit. Läuft aber eben Gefahr, dass er seine Ich-Entwicklung trotzdem nicht zu Ende führen kann, weil damit das Ich vor allem das Selbstbewusstsein entwickeln kann, dass es sich auch seiner selbst bewusst werden kann, dazu bedarf es gerade die Wechselwirkung mit dieser Formgestalt des physischen Leibes. Auch über das haben wir öfter gesprochen. Das Ich-Bewusstsein hängt sehr stark damit zusammen, dass der Mensch gleichsam von innen her abtastet diese Formgestalt des physischen Leibes. Daran spürt er sich, daran lernt sich das Ich spüren. Und Sie sehen jetzt, wie schön das zusammenpasst. Das Ich, das ist diese Kraft, die aus dem Inneren ausstrahlt. Und von außen strahlt die andere, die kosmische Kraft ein, und wo sich die begegnen, da ist die menschliche Gestalt, da ist sozusagen die Kontur des physischen Leibes. Und da beginnt sich an dieser Kontur, an dieser Grenze beginnt sich das Ich selber zu spüren. Dann wird es sich seiner selbst bewusst. Sonst ist es zwar vorhanden, aber es weiß noch nichts von sich. Es braucht dieses Abtasten von innen her. Und wenn aber jetzt diese Formgestalt beeinträchtigt wird, zerstört wird von Luzifer und später auch dann von Ahriman verzerrt wird, naja, dann hapert es auch irgendwo mit dem Selbstbewusstsein des Menschen. Dann wird zumindest das Bewusstsein, dass sich der Mensch von seinem eigenen Ich machen kann, gestört. Gestört durch den Einfluss der Widersachermächte. Und das Problem ist, dass also bereits bis zur Zeitenwende hin, also bis dann der Christus auf die Erde gekommen ist, dieses Phantom des physischen Leibes, also die Formgestalt des physischen Leibes, dass die da schon sehr entscheidend Schaden genommen hat. Und so sehr Schaden genommen hat, dass also der Mensch sein Ich nicht hätte weiterentwickeln können, weil die Weiterentwicklung des Ich geht eben nur dann, wenn der Mensch auch Bewusstsein von seinem Ich bekommt. Ohne Bewusstsein geht's nicht. Erst dadurch, dass der Mensch also bewusst aus seinem Ich heraus tätig wird, nimmt er eigentlich seine eigene Entwicklung wirklich in die Hand. Und es bestand also jetzt die Gefahr, dass dieser Prozess abreißt. Hier irgendwo wäre die Formgestalt des physischen Leibes zerstört, wird und wurde. Was musste also geschehen? Na, wir wissen, was geschehen musste. Es musste der Christus auf die Erde herabsteigen, in einen Menschenleib hinein. Es musste also dieses große Welten-Ich, das der Christus ist, in einen physischen Leib hineinsteigen und hier sozusagen von innen aus diese völlig reine, von den Widersachermächten nicht beeinflusste Wirkung nach außen strahlen, um dadurch zunächst einmal in diesem einen physischen Menschenleib die Formgestalt vollkommen wiederherzustellen. Also hier dieses vollkommene Gleichgewicht zu finden zwischen den aus dem Kosmos einstrahlenden Kräften und den Ich-Kräften, die von innen ausstrahlen. Also das konnte zunächst einmal nur dieses große Christus-Ich, das von innen wirkte. Dadurch konnte zumindest in diesem einen Menschen Jesus von Nazareth, in dem das Christus-Ich eingezogen ist, da konnte einmal diese physische Formgestalt vollkommen wiederhergestellt werden. Dadurch war die Auferstehung des Leibes dann nötig, auch nach dem physischen Tod. Nicht nur was aufersteht, das wissen wir, ist ja nicht der stoffliche Leib, sondern eben diese Formgestalt. Das ist das Wichtige. Die anderen Menschen bis dahin hatten nach dem Tode immer mehr das Problem, dass also von der Formgestalt eigentlich nichts mehr überbleibt oder nicht mehr viel überbleibt nach dem Tode. Und das Ziel der ganzen Menschheitsentwicklung auf Erden zumindest ist aber, dass wir gerade diese ganze Formgestalt mitnehmen können, auch in das überirdische Dasein, in das nicht mehr sinnliche Dasein. Weil dann können wir auch im rein geistigen die Ich-Entwicklung weiterführen. Weil auch da brauchen wir immer diese Formgestalt als, wenn Sie so wollen, Spiegel, an dem wir uns stoßen und an dem sich unser Ich bewusst wird. Das brauchen wir auch weiterhin. Aber halt dann nicht mehr mit Stoffen durchsetzt, nicht mehr in einer sinnlichen Welt, sondern es ist eben wirklich nur mehr diese vergeistigte Formgestalt. Aber die brauchen wir. Und die wurde aber immer mehr zerstört. Der Christus war also der Erste, dem es gelungen ist, das auf Erden wiederherzustellen, in dieser Erdenwelt. Und weiters wissen wir auch, dass dadurch, dass der Christus auferstanden ist aus dem Grab, dass dieses Phantom, also die Formgestalt, die physische Formgestalt des Christus, der in dem Jesus von Nazareth gelebt hat für 3 Jahre, dass dieses Phantom gleichsam vervielfältigt wurde und einverwoben wird jetzt den anderen Menschen, die auf Erden leben. Dass dadurch sozusagen eine Art Kraftquelle gegeben ist, die das nach und nach das Phantom, die Formgestalt auch der anderen Menschen wiederherstellen kann. Also durch die Auferstehung des Christus auf Golgatha ist sozusagen, naja, kann man sagen, garantiert, dass die Formgestalt des Menschen nicht verloren geht, dass er also nicht durch die Wirkung der Widersachermächte völlig zerstört wird. Das wird dadurch bewirkt. Aber jetzt denkt man sich damit zunächst, naja, dann ist es aber schon wieder eine eigentlich einheitliche Gestalt für alle Menschen. Läuft es jetzt auf das hinaus? Weil es wird dieser eine Auferstehungsleib des Christus vervielfältigt. Und der ist eigentlich das Wesentliche dann daran, dass diese Gestalt wiederherstellt, weil die luziferischen und arimanischen Kräfte zerstören sie eigentlich nur. Also entsteht jetzt wieder ein einheitliches Menschenbild für alle. Das wäre doch irgendwo eigenartig, weil es ist ja auch das Ziel, dass die Individualisierung voranschreitet. Naja, wenn der Mensch sich nicht aktiv mit dem Christus verbinden würde, sondern nur also auf das baut, was jetzt, oder auch nicht baut darauf, was durch die Auferstehung auf Golgatha passiert ist, nämlich diese Vervielfältigung des Phantomleibs des Jesus Christus, dann würden zwar alle Menschen der Auferstehung teilhaftig werden, aber es würden alle sozusagen nach dem gleichen Musterleib auch ihre physische Formgestalt sich bilden. Also es würde im Endeffekt, wäre man nicht weiter als am Ende des 6-Tage-Werks, wir hätten wieder eine vollständige Formgestalt, die aber einheitlich für alle Menschen ist. Und mit Individualisierung wäre es in Wahrheit vorbei. Also dass diese Auferstehung passiert, dazu müssen die Menschen selber noch nicht aktiv etwas beitragen. Aber Aber die Frage ist ja jetzt, wodurch alleine kann die Individualisierung passieren? Sie kann doch nur passieren durch das einzelne, individuelle Ich, das da vom Zentrum ausstrahlt und mit an der Gestalt baut. Dieses einzelne Ich, das aber halt sehr schwach ist. Weil wenn man gesagt, das einzelne Ich hat sozusagen, weiß nicht, ein Milliardstel oder ein 5 Milliardstel oder 10 Milliardstel Kraft dieser Elohim, also eine ganz schwache Kraft verglichen mit dem, was aus dem Kosmos einstrahlt. Und darum auch so schwierig, wie soll ich das individualisieren mit meiner kleinen Kraft? Ich kann da nur so ein bisschen noch kratzeln an dem Bild und vielleicht Kleinigkeiten, Winzigkeiten verändern irgendwo, aber ich bin eigentlich nicht mächtig genug. Aber ich werde dann mächtig genug, wenn ich eine Kraft in mir aufnehme, die den Elohim nicht nur ebenbürtig, sondern sogar überlegen ist, und das ist die Christuskraft. Und zwar, wenn ich sie jetzt aufnehme, jetzt geht es nicht um den Phantomleib. Nicht um den Phantomleib. Das ist das, was alle sowieso bekommen durch die Auferstehung. Sondern jetzt geht es darum, den Christus in das Ich aufzunehmen. Nicht ich, sondern der Christus in mir, wie es bei Paulus so schön heißt. Was aber nicht die Individualität des einzelnen Menschen ausschaltet. Auch das haben wir immer wieder betont. Wenn wir uns mit der Kraft des Christus erfüllen, bedeutet das nicht, dass wir unsere Individualisierung aufgeben. Weil der Christus ist eigentlich die einzige geistige Wesenheit, die, wenn sie durch uns hindurchwirkt, unsere Freiheit in keinster Weise antastet. Nicht, weil wir mussten von allen anderen geistigen Kräften in Wahrheit in unserem Ich frei werden. Wir mussten uns losreißen. Weil die hätten uns gezwungen, dazu ihrem Weg zu folgen. Nicht aus Bösartigkeit, aber sie könnten es gar nicht anders. Wenn ich mich erfülle mit den geistigen Kräften, dann muss ich ihnen auch folgen, sozusagen. Das gilt für alle geistigen Wesen, bis auf den Christus. Der Christus kann durch unser Ich wirken, aber er hebt unsere Individualität nicht auf. Und er wird auch nur wirksam in dem Maße, in dem wir es individuell aus unserem eigenen freien Entschluss wollen. Das heißt, der Christus macht eigentlich nichts anderes, als dass er unsere kleinen geistigen Kräfte, die aber eine ganz individuelle Gestalt haben, in einem ungeheuren Maße verstärkt. Aber er prägt ihnen nicht eine bestimmte Richtung auf, sondern er gibt ihnen nur größere Kraft. Also das, was bei uns ganz kleine Kraft ist, das wird durch den Christus ganz große Kraft. Aber es ist so, dass nicht wir dem Willen des Christus folgen, sondern eigentlich ist es umgekehrt. Der Christus folgt dem Willen der Menschen, die bereit sind, ihn aufzunehmen. So sehr hat sich also der Christus in die Hände der Menschen gegeben, dass er eigentlich sagt, ich beuge mich sozusagen eurem Willen, aber ich gebe eurem Willen in gewisser Weise eine unendlich viel größere Kraft. Und diese Kraft jetzt, das heißt, geformt durch den Willen des menschlichen Ichs, aber verstärkt durch die Kraft des Christus, die ist jetzt sehr wohl fähig, die Formgestalt des physischen Leibes zu individualisieren, indem wir jetzt von innen die ganz starke Christuskraft entgegenbringen, den Kräften, die vom Kosmos einstrahlen, aber diese Christuskraft, die vom Zentrum ausstrahlt, folgt aber ganz dem Willen des individuellen Ichs. Und damit entsteht der individuelle Auferstehungsleib jedes einzelnen Menschen. Nicht wahr? Weil diese Formgestalt ist der Auferstehungsleib. Also das heißt, Mysterium von Golgatha bewirkt, dass alle einmal den gleichen Auferstehungsleib bekommen. Also die Auferstehung ist im gewissen Sinne dadurch garantiert. Aber noch nicht, dass wir den individuellen Auferstehungsleib bekommen. Dazu müssen wir uns aktiv, bewusst, in unserem Ich, durch unser Ich, mit dem Christus verbinden. Dann gibt er uns die Kraft, die stark genug ist, die groß genug ist, um diese Formgestalt zu individualisieren. Und dann sind wir eigentlich erst dort, wo wir am Ende der Erdenentwicklung hinkommen wollen und sollen. Und das Ganze spielt sich eben ab in diesem Wechselspiel der Kräfte, die da in dem Tohu von innen und Wohu, wie es eigentlich heißt, von außen zusammenwirken. Das bildet eigentlich also diese menschliche Formgestalt. Und das ist der Zusammenhang jetzt zwischen dem Ostergedanken mit der Auferstehung und dem Schöpfungsprozess, den wir gerade besprechen. Das hat sich eigentlich fast zwingend ergeben, diese Verbindung, weil eben in dem Tohu Wabohu sind diese beiden Kräfte drinnen, die die Formgestalt letztlich des physischen Leibes bilden. Und damit stehen wir bei der Auferstehung. Und der Christus gibt uns eben die Kraft, dass wir das individualisieren, wenn wir ihn in uns aufnehmen. Damit wünsche ich Ihnen frohe Ostern. In 3 Wochen sehen wir uns wieder. Danke.